Herzlich willkommen zu unserer Reihe Menschen nach dem Herzen Gottes. Heute David und die Botschaft des zweiten Engels. Lasst uns zuerst mit einem Gebet beginnen. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir für die Bibel und für die Menschen, die in dieser Bibel beschrieben sind, dass wir von ihnen lernen und dass du uns auch durch David heute vieles sagen möchtest. Sei du jetzt bei uns, lass deinen Heiligen Geist in unserem Herzen wirken, damit wir es verstehen. Und wir danken dir im Namen Jesu. Amen. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. David, die Frage stellt sich wirklich, wie kann denn dieser Mann ein Mann nach dem Herzen Gottes sein? In 1. Samuel Kapitel 13, Vers 14 sagt eben Gott durch den Propheten, dass das Königtum von Saul weggenommen wird, dass der Herr sich aber einen Mann gesucht hat nach seinem Herzen und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk. Denn der Saul hat das Gebot verlassen. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, wie ist es das möglich? Ein Mann, der solche Sünde getan hat, der so viele Sünden getan hat, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Natürlich, in der Zeit, wo er gesündigt hat, war er nicht ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber er wird doch für uns ein wunderbares Beispiel und Vorbild, nämlich in Bezug auf die Frage, wie können wir Sünde überwinden? Und jetzt in dieser Botschaft des zweiten Engels geht es eben um die Sünde und um das Evangelium, nämlich den Sieg über die Sünde. Gott nennt ihn, obwohl er viele Fehler gemacht hat, einen Knecht, meinen Knecht, in 2. Samuel Kapitel 7, Vers 5 und 8. Er ist sein Knecht gewesen, der David. Obwohl er manches Mal auch sehr schlecht dargestellt wird. Zum Beispiel sagt man ihm nach, dass er eventuell sogar homosexuelle Beziehung gehabt haben sollte zu Jonathan. Da muss ich gezielt sagen, nein, das hat also nichts mit dem zu tun, obwohl er mit Jonathan eine sehr enge Freundschaft hatte, die ihn verbunden hat mit ihm. Aber das war keine sexuelle, homosexuelle Beziehung. Also man darf den Mann nicht schlechter machen, als er eh schon gewesen ist. Aber er war und er wird auch als der Gesalbte des Herrn bezeichnet in 2. Samuel 22, Vers 51 und im Kapitel 23, Vers 1. Sein Sohn, ja, der Jesus eigentlich, wird auch als sein Sohn bezeichnet. Nicht Sohn Davids, sagen die Leute, indem sie ihm zurufen, Hosianna, dem Sohne Davids. Und er wird also, der Herr Jesus, oft auch als sein Sohn bezeichnet. Nun, die Thematik, die wir jetzt besprechen, ist eigentlich sehr wichtig, weil wir, oder ich persönlich, mich auch sehr in der Person des David wiederfinde. Denn es ist auch wirklich so, dass wir hier viel Trost und Hoffnung bekommen. David sollte die Kriege Gottes führen, im Namen Gottes und nicht seine eigenen Kriege, so wie ihm damals Abigail deutlich gemacht hat, dass er, wie er Nabal versucht hat, sich da zu verteidigen, in eigenem Sinne seinen Krieg geführt hat. Und sie hat ihn davor bewahrt. David, er wird oft auch mit Jesus verglichen oder hat sehr vieles gemeinsam und gewisse Parallelen mit Jesus. Zum Beispiel ist er eben auch vor 1000 Jahren vor Jesus in Bethlehem geboren worden. Samuel, der Prophet, salbte ihn mit Öl, mit dem Heiligen Geist. Und von da an, sagt die Bibel in 1. Samuel 16, Vers 13, verließ ihn der Heilige Geist nicht mehr. Er war also ein Gesalbter, von Gott Gesalbter, so wie auch Jesus. Er dichtete unter Inspiration Psalmen und Lieder. Und das war dann auch das Wort Gottes. Und in gewisser Weise wird ja auch Jesus das Wort Gottes genannt. David war von Natur aus bescheiden und gewissenhaft und genauso ging er auch anspruchslos nach seiner Salbung wieder seiner Hirtenarbeit nach. Genauso auch Jesus, der, nachdem er gewusst hatte, dass er in das sein muss, was seines Vaters ist, wieder zu seinen Eltern zurückging und lange Zeit bei ihnen arbeitete. Genauso hatte auch David in der Einsamkeit der Natur den Schöpfer kennengelernt Und das formte seinen Charakter und sein klares Verständnis mit Gott und genauso auch Jesus. Er war mit der Natur sehr eng verbunden. Jeden Tag wurde seine Zwiesprache mit Gott inniger, sein Lobpreis und seine Anbetung drückte diese Liebe zu Gott aus und diese Worte finden wir auch bei Jesus wieder. Er war ein Hirte und die Hirtenaufgabe war eine Vorbereitung auf sein Königtum, genauso wird Jesus als der gute Hirte bezeichnet. Und mutig und tapfer verteidigte er seine Schafe gegen den Löwen und der Herr war mit ihm. So heißt es in 1. Samuel 16, Vers 18. Und so war auch Jesus. Er war der gute Hirte, der uns als seine Schafe behütet. Und die Königsherrschaft von David wird dann später auch von Jesus übernommen. In Lukas 1, Vers 31 bis 33 heißt es eben, dass der Herr Jesus das Königreich Davids übernehmen wird. Gut. So werden wir jetzt uns ein bisschen hineinversetzen in diese Person David und dann auch ganz besonders in die Botschaft des zweiten Engels. Vielleicht nur kurz zur Erinnerung, wir haben den Hiob kennengelernt und die Thematik des ersten Engels. Es ging darum, fürchtet Gott. Er war ein gottesfürchtiger und frommer Mann und mied das Böse. Es ging darum, Gott die Ehre zu geben und das rechte Gottesbild zu haben, das er vorher auch nicht hatte, aber dann durch seine Situation Gott näher kennenlernen konnte. Die Stunde des Gerichtes ist gekommen und wir haben das Gericht als sehr positiv empfunden, das Kommen Jesu in diese Welt bis hin zu dem, dass er wiederkommen wird. Und dann auch noch, dass wir den Schöpfer anzubeten haben. Es geht also darum, dass gerade in der Anbetung des Schöpfers ich Sinn und Heil in meinem Leben wieder finde. Heute geht es um die Botschaft des zweiten Engels, nämlich um Sündenerkenntnis, um die Sünde an sich, Überwinden der Sünde und Freiwerden von der Sünde. Die zweite Engelsbotschaft in Offenbarung Kapitel 14 hat wieder eigentlich vier Teile. Schauen wir uns das einmal an, Offenbarung Kapitel 14. Wir sehen jetzt in Vers 8 den zweiten Engel, wie er der Welt das Evangelium bringt. Erster Teil, Babylon. Erster Teil, Babylon. Zweiter Teil, Babylon ist gefallen. Der dritte Teil, und sie hat mit dem Zorneswein ihrer Unzucht alle Völker getränkt. Und jetzt kommt ein vierter Teil, den finden wir aber da im Vers 8 nicht. Wenn wir aber weiterlesen im Kapitel 18, dann lesen wir genau dasselbe noch einmal. Dieser Engel, der vom Himmel herniederfährt, schreit und ruft mit großer Stimme, Vers 2, sie ist gefallen, Babylon, die Große, eine Behausung der Teufel geworden und unreinen Geister. Und alle haben von dem Zorneswein der Hurerei getrunken. Jetzt kommt noch ein vierter Aspekt dazu. Und ich hörte eine andere Stimme, Vers 4 im 18. Kapitel, die sprach, geht aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden und ihrer Plagen. Geht aus von ihr, mein Volk, wäre also der vierte Aspekt dieser Botschaft. Und nun schauen wir uns diese Botschaft einmal ein bisschen genauer an. Zur Zeit Davids, und jetzt geht es Babylon, hat dieses Babylon, dieses historische Babylon ja noch nicht gegeben. David aber kannte den Geist Babylons. Denn dieser Geist Babylons war auch im Begriffe und beherrschte auch sein Herz. Und diesen Geist Babylons können wir erkennen und letztlich finden, wenn wir den Turmbau zu Babel betrachten. Da wusste man schon, dass der Mensch einen Turm baute bis in den Himmel hinein. Und im 1. Mose, im 11. Kapitel, lesen wir über dieses Babel und über den ersten Gedanken, warum die Menschen so einen Turm gebaut haben. 1. Mose und hier im 11. Kapitel finden wir diesen Gedanken. Alle Welt hatte eine Sprache und sie sagten, Vers 3, wir wollen einen Turm bauen bis an den Himmel. Und sie sagten noch, wir wollen uns einen Namen damit machen, damit wir uns selbst erlösen können und am Ende, damit wir nicht zerstreut werden in alle Länder. Das war so der typische Aspekt des Turmes zu Babel. Heute ist man ja auch geneigt, solche Türme zu bauen. Wenn ich daran denke, der größte Turm momentan in Dubai, Burj Khalifa, 828 Meter. Wir müssen uns das vorstellen, wie hoch der ist. Dreimal der Eiffelturm fast. Also das ist eine riesengroße Höhe. Ist aber nicht mehr der neueste. Es geht jetzt um einen höheren, den Jeddah Tower, der schon einen Kilometer hoch sein soll. Und sie arbeiten schon an einem X-Seed 4000. Der sollte 4 Kilometer hoch werden, dieser Turm. Man findet eigentlich keine Grenzen mehr. Man plant schon den Yoki Tower auf Babel, der sollte 10 Kilometer hoch sein. Und es ist für den Menschen nichts unmöglich. Sie planen schon einen Lift bis in die Stratosphäre hinauf, wo sie dann mit den Raumfahrzeugen weiterfliegen können. Es gibt keine Grenzen, es ist alles möglich. Nur das Finanzielle ist wahrscheinlich noch das, was den Menschen die Grenze setzt. Und so war auch der babylonische Turm, der Turm zu Babel, ein Bild für die Sünde. Wie komme ich zur Erkenntnis der Sünde? Nicht darum oder nach daher, dass ich jemandem sage, du, das ist Sünde, was du machst. Ach, der lächelt mich an und sagt, gut, das siehst du so, aber nicht ich. Wie komme ich eigentlich zur Erkenntnis der Sünde? Letztlich nur, indem ich die Botschaft des ersten Engels richtig verstanden habe. Nämlich, indem ich Gott erkenne. Denn wer Gott erkennt, wird auch sich selbst erkennen. Man könnte auch sagen, Gottes Erkenntnis bringt Selbsterkenntnis. Das heißt also, ich werde mich selber erst dann richtig einordnen können als Sünder oder das, was ich mache als Sünde, wenn ich den heiligen, reinen Gott vor mir habe, denn er sagt mir, was richtig und was falsch ist. Er sagt mir, was Sünde ist und was nicht Sünde ist. Und so ist es wichtig, dass wir in der ersten Engelsbotschaft den Menschen, den Gott groß und deutlich und herrlich und heilig darstellen und den Menschen zeigen, wie wunderbar Gott ist, dann werden sie sich selbst erkennen. Dass Gott ein Gott der Freiheit, der Ordnung und der Liebe ist. Und dann werden sie selber erkennen, dass sie in einer Unfreiheit leben, in einer Unordnung, in einem Chaos leben und einer Lieblosigkeit leben. Und dann kommt der Wunsch, ich möchte gerne aus dieser Situation entfliehen, rauskommen. Vielleicht lernen wir den Geist Babels ein bisschen kennen in diesem Kapitel 11 des ersten Buches Mose. Und ich möchte auch hier wieder ein Akronym nehmen, das Wort Babel als Akronym, B-A-B-E-L. Und möchte uns diesen Geist Babels ein bisschen vor Augen führen, den Geist der Sünde, der auch mein Herz beherrschen kann. Das erste B steht für Bedeutsamkeit. Das ist das Prinzip des Machthabens, das Machtprinzip. Ich möchte Macht haben über den anderen. Die Menschen bauten einen Turm bis an den Himmel. Das heißt also, der Mensch möchte Gott sein. Menschenvergottung, das ist der Geist Babylons. Und das schaut praktisch so aus zu Hause, ich beherrsche die Familie, alles was ich sage, muss geschehen und was ich sage, ist richtig und was die anderen sagen, ist falsch. Das ist so ein Machtgehabe, das im Herzen des Menschen drinnen ist, das Machtprinzip. Man findet das im Leben von David auch, wie zum Beispiel in 2. Samuel 24, Vers 10, er die Volkszählung machen wollte. Er wollte das Volk zählen, damit er ein bisschen weiß, was für Macht er hat. Das A steht für Autonomie. Warum haben sie einen Turm gebaut bis an den Himmel? Weil sie sich von Gott unabhängig wissen wollten, denn sollte er wieder eine große Flut schicken, dann bauen sie einen Turm bis an den Himmel, dann können sie sich selbst erlösen. Autonomie heißt also von Gott getrennt sein, Selbsterlösung und am besten kann man das auch mit dem sogenannten Ego-Trip oder Selbstprinzip vergleichen. Das finden wir auch bei David, besonders wenn er gesündigt hatte. Jesaja 59, Vers 2 sagt, die Sünde trennt mich von Gott. Ich will selbstständig sein, allein stehen, allein machen, was ich will. Und das ist eigentlich Sünde, denn wir wollen hier erkennen, das Wort Autonomie ist eigentlich nicht im Sinne Gottes, denn er möchte mit uns zusammenarbeiten. Das zweite B von Babel bedeutet Bestätigung. Sie bauten sich einen Turm bis an den Himmel, damit sie sich einen Namen machen. Bestätigung, schau, das habe ich gemacht. Es geht also darum, man könnte sagen, in dem anderen Prinzip des Leistungsprinzips zu sein. Schau, was ich geleistet habe, was ich gemacht habe. Und ich denke, da war der David auch in diesem Leistungsprinzip drinnen. Er hatte gesagt, ich bin zwar böse auf meinen Sohn Absalom, aber nach vielen Zureden hat er erlaubt, er darf wieder nach Jerusalem wieder zurückkehren. Aber 2 Jahre lang durfte er den Vater nicht sehen. 2 Jahre lang hat er ihn bestraft. Das muss so sein. Also dieses Leistungsprinzip, das unser Herz oft erreicht und gefangen hält. Ich muss, ich muss, ich muss. Und der andere muss sich dem unterwerfen. Ja, wir haben das E dann noch. Das E von Babel, das kann man einsetzen als Eigengesetzlichkeit. Babel hatte den Turm gebaut, weil Gott gesagt hatte, sie sollten sich vermehren und die Erde vervölkern. Sie sollten sich zerstreuen. Und sie sagten, nein, wir machen das Gegenteil, Eigengesetzlichkeit. Wir machen einen Turm, wir bleiben zusammen, wir bauen hoch hinauf, denn sonst werden wir zerstreut in alle Länder. Eigengesetzlichkeit, das ist dieses sogenannte Echo-Prinzip, nach dem der Mensch lebt. Wie du mir, so mehr ich dir. Ich mache meine eigenen Gebote. Und das sieht man bei David ganz besonders gut, bei Nabal, wie er ganz böse gewesen ist, weil der Nabal ihn nicht akzeptiert hatte und das nicht gegeben hatte, was er wünschte für seine Knechte. Und dann hat er gesagt, dem werde ich es zeigen. Und ich werde seine Bestrafung organisieren. Zum Glück kam Abigail und hat ihn dann davor bewahrt, dass er Gottes Kriege und nicht seine eigenen führen sollte. Und das L letztlich von Babel steht für Lieblosigkeit. Man könnte es auch das Lustprinzip nennen. Man nennt es zwar Liebe, aber das ist in Wirklichkeit keine Liebe. Und das war bei David auch deutlich, nämlich als er die Bathseba gesehen hat und Lust bekam und diese Frau, die nicht ihm gehörte, zur Frau genommen hatte und nach seinem Lustprinzip gelebt hatte. Das ist sozusagen Babel, der Geist Babels, der Geist der Sünde, der uns beherrscht und gefangen hält und wir können gar nicht raus aus diesen Gesetzen, dem Machtprinzip, dem Leistungsprinzip, dem Selbstprinzip, dem Echoprinzip, dem Lustprinzip. Und wir merken, was machen wir denn? Wie können wir da rauskommen? Babel wird also das Symbol für den Abschaum der Sünde und dieses Babel wird dann so symbolisch für das historische Babylon. Später dann, Nebukadnezar hat genau denselben Geist gehabt. Er hat gesagt, das ist die große Babel, die ich gebaut habe zu meinem Ruhm. Und er hat gegen die Gebote Gottes verstoßen und der Belsatzar trinkt aus den Tempelgefäßen und sagt, ich bin der babylonische König, ich künd dir auf ewig Hohn, ich bin der König von Babylon. Genau dasselbe Prinzip finden wir dann in dem historischen Rom, das ist auch recht interessant, nämlich Herr Petrus war in Rom und er schreibt seinen Brief im 2. Petrus Kapitel 5, Vers 13 aus Babel, aus Babylon. Er war nie in Babel, das hat es nicht mehr gegeben. Zu der Zeit war Babylon schon zerstört. Aber er sah in Rom genau dieselben Elemente wieder, diesen Geist Babylons. Erheblich, Menschen wollen sich vergöttern, die Könige von Rom ließen sich als Götter verehren und bauten Prunkbauten zu ihrem Namen, hatten eigene Gesetze. Der Konstantin veränderte den Samstag auf den Sonntag und so weiter und so fort. Du hast hier wieder das Typische, den Geist Babylons. Der wird dann auch noch übernommen vom römischen Imperium, das jetzt dann untergeht und das geistliche Rom weiterführt, was Rom gemacht hat, nämlich die römische Kirche. Und dort findest du wieder dasselbe Machtprinzip. Ich bin der Stellvertreter Gottes hier auf dieser Erde. Und es geht also darum, dass sie auch wieder Gesetze und Gebote ändern und so weiter. David erkannte also, dass er in dieser Sünde gefangen war. Er sagt es einmal im Psalm 51, da spricht er das einmal deutlich an. Im Psalm 51, da spricht er davon, dass er von Kindheit an eigentlich in dieser Sünde schon gefangen ist. Psalm 51, Vers 7. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Es ist also tatsächlich so, dass wir alle, genauso wie David es erkennt, von Kindheit an in dieser Gefangenschaft der Sünde drinnen sind. Und das muss uns einmal deutlich sein, dass wir selber aus dieser Sünde nicht herauskommen. Jetzt haben wir Babylon ein bisschen symbolisiert und auch erklärt. Es ist also ein Symbol für die Sünde, in der der Mensch steht und gefangen ist, nicht frei werden kann. Aber jetzt kommt das Evangelium, jetzt kommt die frohe Botschaft vom Sieg über die Sünde, nämlich Babylon ist gefallen. Das heißt also, man könnte da zwei Aspekte drinnen sehen. Der eine Aspekt bedeutet, Babylon ist abgefallen. Das heißt also, Babylon ist so tief gefallen, tiefer kann man nicht mehr fallen. Was beschreibt die Bibel von der babylonischen Symbolik? Unzucht. Den, wie heißt es da? Den Geist der Hurerei, der da in Babel herrscht. Man kann auch eine geistliche Hurerei betreiben und Jesus betrügen mit anderen Religionsgründern, mit anderen Religionen, indem man die vermischt miteinander, bis hin zum Spiritismus, Offenbarung 18, haben wir ja gelesen. Eine Behausung der Teufel, der bösen Geister ist Babylon geworden. So tief ist Babylon gefallen, dass der Spiritismus dort zu Hause ist. Ich möchte aber den zweiten Aspekt mehr betrachten, nämlich Babylon ist gefallen, das heißt, hat keine Macht mehr. Die Macht ist weg von Babylon. Du bist frei. Und das kann man gut verstehen, wenn man das historische Babylon anschaut und weiß, dass Israel von Jerusalem, die Israeliten von Jerusalem deportiert wurden nach Babylon und dort gefangen gehalten worden sind. Und dann kam ein Befreier, nämlich der Kores, der ihnen sagte, ihr könnt wieder nach Hause gehen. Babylon ist gefallen. Und dieses Fallen Babylons war ganz interessant. Kores hat also den Euphrat umgeleitet und so in eine uneinnehmbare Stadt, nämlich die Stadt Babylon, eingedrungen. Von heute auf morgen fand ein Machtwechsel statt. Kyros wurde jetzt der König, Perserkönig, und Babylon hatte keine Macht mehr. Wie ist das jetzt im Glaubensleben, in unserem Glaubensleben zu verwirklichen? Wir wissen also, dass letztlich David uns zeigt, dass nur der gute Kampf des Glaubens siegreich sein kann. Wir erleben, David sollte die Kriege im Namen Gottes führen. Und er hat es gut begonnen. Denke da an den Kampf mit Goliath. Er, der Goliath, voll gerüstet, steht er da und David, der kommt und sagt, du kommst mit der Rüstung, ich komme im Namen des Herrn zu dir. Und er hat gesiegt im Namen Gottes. Und genau so hatte er eigentlich immer durch den Glauben siegen können, denn wenn er sich auf Gott verlassen hat und auf den Namen Gottes verlassen hat, hat er gesiegt. Wenn er sich in seinem eigenen Namen versuchte zu verteidigen, dann hat er verloren. Und genau dasselbe ist bei uns auch. Siegen über Babylon können wir nur im Namen Jesu, im Namen Gottes. Wie geht das? Das ist der gute Kampf des Glaubens. Der gute Kampf des Glaubens, der heißt, ich vergleiche das jetzt ein bisschen. Ich bin ein kleines Schäflein und neben mir steht der große böse Löwe. Bildlich gesprochen, ich, der Schwache, gegen Satan, dem Starken. Die Sünde, die stärker ist als ich. Und ich fange an, gegen die Sünde zu kämpfen. Und das wird nie gut gehen, denn wir haben nie die Stärke, die Sünde zu überwinden. Ein Schäflein, und wenn es noch so blökt, wird den Löwen nicht beeindrucken. Der Löwe wird deshalb nicht davonlaufen. Der Löwe ist stärker als das Schäflein. Aber was kann das Schäflein machen? Es kann aufhören, mit dem Löwen zu kämpfen und zum Hirten laufen. Das kann es tun. Und dann sich in den Mantelbausch des Hirten zu verstecken und sagen, dein Stecken und Stab trösten mich. Der Hirte hat einen Stecken und einen Stab. Wozu? Um den Löwen in die Flucht zu schlagen. Und das hatte David auch schon gemacht. Er hatte seine Schäflein schon gerettet. Und genauso wie er hat es der große David auch gemacht, nämlich Jesus. Er ist der, der den Satan, die Sünde in die Flucht schlagen kann. Er ist der Stärkere. Ich kann es nicht. Deshalb ist der gute Kampf des Glaubens der, dass ich mit all meiner Kraft zu Jesus laufe und sage, in deinem Namen, da möchte ich siegen. In deinem Namen möchte ich gewinnen. Wie geschieht das? Und das geschieht durch den Glauben. Was müssen wir glauben? Und das ist jetzt so wichtig. Wann ist denn Babylon gefallen? Wir haben schon ein bisschen davon gesprochen in einer anderen Situation, in einer anderen Predigt, aber ich möchte das noch einmal deutlich machen im Johannesevangelium und hier im Kapitel 12. Johannes Kapitel 12 sagt Jesus, jetzt geht das Gericht über die Welt, nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, werde alle zu mir ziehen. Und diese Erhöhung von der Erde, die beschreibt er dann in Vers 33, das sagte er aber zu zeigen, welchen Todes er sterben wird. Das heißt, Babylon, die Sünde und Satan haben verloren, als Jesus am Kreuz für uns starb. Man muss sich das so vorstellen, dass das Evangelium ja schon bei Adam und Eva verkündigt worden ist. Im ersten Buch Mose sagte Gott, nachdem Adam und Eva gesündigt hatten, ich gebe euch eine frohe Botschaft. Es wird, Eva, einer aus dir kommen, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Und du, Schlange, wirst ihm in die Ferse stechen. Das heißt also, es wird ein Nachkomme der Eva kommen und der Schlange, der Sünde, den Kopf zertreten. Und im gleichen Augenblick wird er sterben müssen. Und das war das erste Evangelium schon, das dann später den Menschen deutlich vor Augen geführt worden ist, als sie zum Beispiel, finden wir das dann auch im Johannesevangelium im Kapitel 3, dass Jesus verglichen wird mit der Schlange am Kreuz. Habt ihr das schon einmal gelesen? Johannes Kapitel 3, da geht es um die Neugeburt und um den Sieg über die Sünde. Und dann sagt er in Vers 14, und so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschensohn auch erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Muss man das einmal sich vorstellen. Das ist eine Geschichte aus 4. Mose 21. Und da geht es darum, dass das Volk Israel gemurrt hatte und Gott schickte ihnen Giftschlangen. Und die Giftschlangen haben die Israeliten gebissen. Und jetzt sagten sie, lieber Gott, wir brauchen Hilfe. Und dann sagt Gott, mach eine eherne Schlange zu Mose, häng sie hoch auf, mitten im Lager, und jeder, der glaubend auf diese Schlange schaut, wird von Stund an gesund. Was mussten sie glauben? Dass diese Schlange da oben ihre eigene ist und dass diese Schlange tot ist. Und dass der Mensch durch diesen Tod der Schlange frei wird von seinem Tod, seinem eigenen. Und jetzt sagt Jesus im Johannes Kapitel 3, Vers 14, genauso wie der Mose diese Schlange hoch aufgerichtet hat, muss ich auch hoch aufgerichtet auf einem Kreuz hängen, auf einem Stamm hängen, was auch immer das gewesen ist, und wer an mich glaubt, der wird frei sein. Was muss ich also glauben? Jesus vergleicht sich hier mit der Schlange. Und das kann man nur verstehen, wenn man weiß, wofür die Schlange steht. Die Schlange steht eigentlich für Sünde, für Babylon. Jesus übernahm, als er im Garten Gethsemane Ja sagte, die Sünde der ganzen Menschheit. Und er wurde zum sündigsten Sünder aller Welt auf dieser Erde. Denn er trank den Kelch, den er eigentlich nicht trinken wollte, denn er war ein reiner, sündloser Mensch. Und er, sagt die Bibel, wurde für uns zur Sünde gemacht. Er trug also jetzt unsere Sünde, unsere Schuld, Jesaja 53, lud er auf sich. Und jetzt hängt am Kreuz meine Sünde. Und das muss ich glauben. Ich bin tot. Babylon ist gefallen. Ich bin eigentlich gerettet durch das Blut Jesu Christi. Er trug meine Sünde und so hängt sozusagen am Kreuz jetzt eigentlich nicht Jesus, sondern ich. Ich bin mit Christus gestorben. Das müssen wir glauben. Und wenn wir das glauben, sind wir frei von der Macht der Sünde. Wir überwinden Satan, sagt die Bibel, durch das Blut des Lammes, Offenbarung Kapitel 12. Und durch das Wort unseres Zeugnisses. Wir fliehen oder entfliehen dem Satan, indem wir zu Gott fliehen. Jakobus 4, Vers 7 und 8. Wir entfliehen dem Bösen, wenn wir zu Jesus fliehen, wenn wir zu Gott fliehen. Jakobus sagt es ganz deutlich. Jakobus Kapitel 4 und hier Vers 8. Widerstehet dem Teufel, so flieht er von euch. Und wie können wir widerstehen? Nahet euch zu Gott, so nahet er sich zu euch. Reinigt eure Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Wir können überwinden, wenn wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen, indem wir zu Jesus laufen und wissen, er ist der Sieger. Und in seinem Namen können wir den Satan verjagen. Nun, die Sünde, so ist der dritte Teil der zweiten Engelsbotschaft, hat alle Menschen trunken gemacht. Wenn Menschen trunken sind, dann können sie nicht mehr nachdenken. Dann machen sie Dinge, die sie eigentlich nicht machen wollen. Und genau dasselbe ist auch in Bezug auf die Sünde. In Römer Kapitel 7 sagt der Apostel Paulus, ja, ich will es ja gar nicht machen. Aber das, was ich nicht will, das mache ich aber. Und wie ist das möglich? Ja, ich bin in der Sünde gefangen. Das ist diese babylonische Gefangenschaft, in der jeder Mensch drinnen ist und wir sind eigentlich nicht klar bei Verstand. Wir können aber jetzt aus Babylon rausgehen. Wir können das durch des Lammes Blut und durch das Wort unseres Zeugnisses. Denn letztlich geht es darum, in Offenbarung Kapitel 12, Vers 10 und 11, dass wir ihn überwinden können. Durch Jesus und durch unsere Umkehr, durch unsere Reue, durch unsere Hinkehr. Drei Dinge sagt das Zeugnis Jesu, was wie alles begann, Seite 546, 547. Drei Dinge bereiteten dem David den Weg zur Sünde. Es war der Geist des Selbstvertrauens und der Selbsterhöhung, Macht und Luxus, und drittens Beziehung zu heidnischen Völkern. Und das macht alles unnüchtern. Und in dem Augenblick, wo man nicht mehr klar denken kann, wird man auch nicht mehr völlig auf Gott vertrauen. Und so ist David schwach geworden. Jesus hingegen ist auch versucht worden, aber er war klar bei Verstand, er war nüchtern und er war wachsam. In Matthäus Kapitel 4 wird die Versuchungsgeschichte Jesu ein bisschen dargestellt und da wird uns gezeigt, dass er durch zwei Dinge siegreich war. Erstens durch das Wort Gottes. Er sagt, es steht geschrieben. Und das Zweite ist, er wurde vom Geist in die Wüste geführt. Durch den Heiligen Geist hatte er überwinden können. Und wenn wir Babylon überwinden wollen, wenn wir siegreich sein wollen, dann müssen wir zuerst einmal an das Wort Gottes glauben. Und das Wort Gottes sagt, Babylon ist gefallen. Das heißt, die Sünde hat keine Macht mehr. Jesus ist am Kreuz gestorben und hat der Sünde, der Schlange, den Kopf zertreten. Er hat Satan die Macht genommen. Das müssen wir glauben. Und wir werden aufgerufen vom Apostel Petrus in 1. Petrus 5, Vers 8. Nüchtern zu sein und zu wachen und zu beten, um den Heiligen Geist zu bitten. Denn er ist es, der uns überwinden hilft und der uns hilft, aus Babylon dann auszugehen. Schauen wir uns das einmal bei David an, wie er aus Babylon ausgegangen ist. Und das ist sehr interessant, wenn man das genauer betrachtet. Es sind die Psalmen, man spricht auch von den sogenannten Bußpsalmen. Wenn wir den David und sein Herz anschauen, dann wissen wir, dass er Leid getragen hat über seine Sünde. Und ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Es gibt in den Psalmen interessanterweise, wie soll es auch anders sein, 7 Bußpsalmen. Das ist zum Beispiel Psalm 6, Psalm 32, Psalm 38, Psalm 51, Psalm 102, 130 und 143. Warum gerade 7 Bußpsalmen? Ja, vielleicht auf der einen Seite, weil die Zahl 7 eine Zahl der Vollkommenheit, der Fülle ist und es ausgedrückt wird, dass wenn David eine Sünde begangen hat, dann hat er sie auch wirklich von ganzem Herzen bereut und Buße getan. Schauen wir uns diese Bußpsalmen ein bisschen an und ich möchte da ein paar Prinzipien herausgreifen für uns, wie wir aus Babylon ausgehen können und zwar durch das Wort unseres Zeugnisses, indem wir Buße tun und unsere Sünde bekennen. Und da gibt es, wie soll es auch anders sein, 7 Aspekte. Und ich habe die Reihenfolge der Psalmen ein bisschen geändert. Jeder Psalm, jeder Bußpsalm hat einen gleichen Aufbau, der eben auch den Aufbau hat, den ich jetzt ein bisschen erklären möchte. Aber es gibt doch Schwerpunkte. Und beim Psalm 130, den ich zuerst einmal verwenden möchte, kommt das Wort Suchen sehr intensiv vor. Psalm 130. Und das ist der erste Schritt. Dass wenn ein Sünder frei werden möchte von der Sünde, dann soll er Gott suchen. Psalm 130. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren hören und meine Stimme hören. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, wer will bestehen? Ich suche dich von ganzem Herzen. Das ist der erste Schritt. Suchen. Suche den Herrn, auch wenn du noch so weit weg bist von ihm und dich so sündig fühlst wie nur etwas. Suche den Herrn. Ein flehendes Suchen um Errettung finden wir bei David. Zweitens kommt das Wort finden vor, Psalm 102. Psalm 102 ist ein weiterer Bußpsalm. Und da kommt dieser Gedanke vor, Psalm 102, dass er sagt, ich möchte gerne den Herrn finden. In Vers 20 und 21 heißt es hier, 20 und 21, denn der Herr schaut von seinem heiligen Höhen, der Herr sieht den vom Himmel auf die Erde, dass er das Seufzen der Gefangenen höre und losmache die Kinder des Todes. Er findet also einen Gott, der sich interessiert, der sie auch sucht, die Sünder, und der sie auch findet in ihrem Herzen, dass sie wirklich von ganzem Herzen seufzen über ihre Gefangenschaft in Babylon. Der nächste Psalm zeigt uns das Wort kennen. Suchen, finden, kennen. Was musste David kennenlernen? Psalm 38. Er musste seinen Zustand kennenlernen. Psalm 38 sagt es ganz deutlich, es ist wieder ein Bußpsalm. Psalm 38 sagt er, ganz besonders Vers 4 bis 9, es ist nichts Gesundes an meinem Leib, wegen seines Drohens, es ist nicht Heiles an meinen Gebeinen, denn meine Sünde geht über mein Haupt und es ist eine schwere Last, meine Wunden stinken und eitern um meiner Torheit willen, ich gehe krumm und gebückt, den ganzen Tag gehe ich traurig einher. Er kannte also jetzt seinen Zustand, nämlich beladen, belastet, sündig und es tut ihm leid. Er weint und er ist traurig über seinen Zustand. Der nächste Wort, suchen, finden, kennen. Und jetzt kommt das Wort erkennen. Das ist der nächste Schritt. Wir finden das im Psalm 51. Im Psalm 51, wieder ein Bußpsalm, sagt er in den Versen 12, zuerst einmal sagt er in Vers 6 und 7, dass er von Kindheit an erkannte, dass er da in dieser Gefangenschaft war. Und dann heißt es in Vers 12, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit der Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Er erkannte, dass es nur durch den Heiligen Geist möglich ist, frei zu werden von der Sünde. Und jetzt kommt das nächste Schritt, bekennen. Psalm 32, da kommt es einmal ganz deutlich heraus. Psalm 32, wieder ein Bußpsalm. Da sagte er, da bekannte ich dir meine Schuld. Er sagte, wohl dem Menschen, Vers 2, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, Und dann sagt er, als ich es wollte verschweigen, da verschmachteten meine Gebeine. Vers 5, darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Der nächste Schritt ist also bekennen. Suchen, finden, kennen, erkennen, bekennen. Nicht verleugnen. Und viele sagen, ja, ich habe es noch nicht gemacht, das war nicht ich, das war wer anderer und so weiter. Schuldverschiebung. Das bringt uns nicht in die Freiheit. Die Freiheit ist die, dass ich bekenne meine Sünde und zu ihr auch stehe, mit Reue bekenne. Darum bekannte ich dir meine Sünde. Und jetzt kommt der Psalm 6 noch, ein weiterer Bußpsalm. Da kommt der Gedanke ganz deutlich vor, Vers 9 bis 11. Vers 9, weichet von mir alle Übeltäter, denn der Herr hört mein Weinen, der Herr hört mein Flehen und mein Gebet. Ich will alle meine Feinde zu Schanden machen. Er will sich befreien davon. Das ist das Wort lassen. Ich kann frei werden, wenn ich die Sünde ganz bewusst lasse. Nicht nur einfach bekenne, sondern auch lasse. Das ist der nächste Schritt. Weichet von mir. Und im Psalm 143, der siebente Bußpsalm, Psalm 143, kommt dann dieser Gedanke noch vor, dass durch das Lassen der Mensch zum Leben kommt. Psalm 143, wo er dann sagt, lehre mich, Vers 10, lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott, dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Jetzt geht es darum zu leben, nämlich durch den Heiligen Geist, in der Kraft des Heiligen Geistes siegreich zu sein. Das sind die sieben Schritte zur Freiheit. Suchen, finden, kennen, erkennen, bekennen, lassen und leben. Und das hat David uns gelehrt. Und durch dieses Zeugnis, das er hier bekannt hat und deutlich gesagt hat, es tut mir leid, ich will es nicht tun, die Sünde beim Namen genannt hat, die Sünde weggeschoben hat, ich will sie nicht mehr tun und den Willen Gottes tun wollte, da ist die Freiheit in seinem Herzen gekommen. Das ist der Gedanke, dass man eigentlich von David sehr viel lernen kann. Das ist der Unterschied auch zu Saul. Denn Saul hat auch gesagt, es tut mir leid, aber er hat nicht wirklich Reue in seinem Herzen gezeigt. Es hat ihm nur leid getan, dass er die Folgen der Sünde, aber nicht die Sünde selber getan hat. Das passiert ja auch beim Menschen oft, nicht? Wenn ein Polizist dich erwischt und wenn er dich bestraft, dann kannst du oft sagen, es tut mir leid. Aber nicht deshalb, weil du mit 100 durch die Stadt gefahren bist, sondern weil du jetzt einen 100-Euro-Schein zahlen musst. Das ist ein großer Unterschied. So auch der Unterschied zu Saul und zu David. Saul beklagte die Folge seiner Sünde, nicht aber die Sünde selbst. Die Trennung von Gott, die dadurch entstanden ist, die war David zutiefst im Herzen, ins Herz gegangen. Der Geist der Weissagung sagt, David war tief gefallen. Tief war auch seine Reue, glühend seine Liebe und stark sein Glaube. Ihm war viel vergeben worden, darum liebte er viel. David ist wie ein großes Kind, ganz offen und ehrlich. Er singt über seine Gefühle und er sagt den Menschen eigentlich durch seine Situation, mach es auch so wie ich. Er war nicht sündlos in dem Sinne, aber er wurde gerecht durch den Glauben. Durch den Glauben an das, was Jesus für ihn getan hat. Im Vorschatten, er wusste noch nicht so viel von Jesus wie wir heute, aber er dachte auch daran. Die Bibel im Hebräer Kapitel 11, Vers 32, listet ihn auf in der Liste der Glaubensmänner. Der Männer, die nach dem Glauben gerecht geworden sind. Und so dürfen auch wir durch den Glauben gerecht und frei sein, von Babylon ausgehen. Und letztlich wissen, dass er, der David, uns durch sein Leben einen Mut machen möchte. David hatte viele Sünden gemacht, aber Gott hatte diese Sünden auch aufgezeichnet und aufbewahrt, damit wir durch das Leben von David lernen, wie man aus Babylon ausziehen kann. Die Geschichte, diese traurige Geschichte des Falles, ist aber auch gleichzeitig eine schöne Geschichte des Sieges. Denn David, er hatte zwar viele Sünden begangen, aber keine gegen den Heiligen Geist. Und das ist die frohe Botschaft der Bibel. Es wird jede Sünde vergeben, außer die Sünde gegen den Heiligen Geist. Die Reue war aufrichtig und tief. Er war im Geist gebrochen und bereit, die Folgen der Sünde auf sich zu nehmen. Den Tod zum Beispiel seines Kindes oder die Verfolgung seiner Familie, die er zugelassen hatte. Die Blutschuld von Absalom. Und auch letztlich durfte er den Tempel nicht bauen. Es waren Folgen, die da waren. Es war eine Zuchtrute, die Gott auf ihn spüren ließ. Der Schmelzofen, den er erlebte in seinem Leben, soll ihn läutern, aber nicht verzehren. So sagt es auch der Psalm 89. David hatte also die Tiefen des Leides und auch die Tiefen des Sünders durchgemacht. Und genauso dann auch beschrieben, zum Beispiel im Psalm 25 oder auch ganz besonders im Psalm 22. Und wenn wir diese Psalmen durchstudieren, dann werden wir merken, wie tief er etwas unter Inspiration auch erlebt hatte. Jesus, als er am Kreuz war, hatte den Psalm 22 zum Beispiel zitiert. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So konnte auch Jesus aus diesem Kraft schöpfen, was David hier erlebte. Diese Bitte um Vergebung war so weit bei David, dass er dann sagte, im Psalm 25, wie er ringt um die Vergebung, und im Psalm 19, Vers 13, sagt er dann, bitte vergib mir auch die Sünden, die mir nicht bewusst sind. Und ich denke, da können wir viel lernen von ihm. Wir dürfen eines wissen, dass Gottes Verheißung da ist, dass wenn die Sünde noch so blutrot ist, du findest das dann im Jesaja Kapitel 1, Vers 16 bis 18, doch weiß wie Schnee werden wird. Und das hat er auch bei David gemacht. Er hat ihn wieder angenommen als seinen Sohn, als sein Kind. Und die Psalmen Davids durchmessen zwar den ganzen Bereich an Erfahrung vom tiefen Schuldbewusstsein bis zum hoch aufragenden Glauben, den tiefen Umgang mit seinem Vater im Himmel. Die Lebensgeschichte zeigt, dass Sünde nur Schande und Elend bringt, aber wenn man sie bekennt und bereut, wird man frei davon. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir das für uns auch in Anspruch nehmen. Und vielleicht mag der eine oder andere sich in Babylon gefangen fühlen, aber hört die frohe Botschaft, Babylon ist gefallen und du darfst ausgehen aus Babylon durch den Glauben an Jesus Christus und an das, was er für dich getan hat. Und so sagt er dann auch im Psalm 23, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Was uns ausschließt aus dem Haus des Herrn, ist Sünde, die wir nicht bekennen, Sünde, die wir pflegen und hegen. Aber die Bibel sagt uns in Sprüche 28, Vers 13, wer die Sünde bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit empfangen. Deshalb nicht entmutigt sein, wenn der Geist Gottes dich auf eine Sünde aufmerksam macht. Schau aufs Kreuz und im Namen Jesu bekenne sie, bereue sie und lasse sie. Und du wirst Barmherzigkeit erlangen. Und so zeigt uns der wunderbare David in seinem Leben, dass die zweite Engelsbotschaft eine ganz wichtige Botschaft ist. Die Freiheit von Sünde und Schuld und die Kindschaft Gottes, trotzdem, dass wir einmal gefallen sind. Ich wünsche uns allen diese hoffnungsvolle Botschaft, dass wir sie erleben in unserem persönlichen Leben und aus der Buße in die Freiheit gehen. Amen. Lasst uns noch beten zusammen. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir für das Beispiel von David. Wir danken dir für das Wissen, dass David von ganzem Herzen auch umgekehrt ist und Buße getan hat. Und so wollen wir nicht wie der Schalksknecht sein, der die Vergebung nicht richtig geschätzt hat und den anderen dann auch nicht bereit war zu vergeben, sondern wir wollen deine Vergebung in Anspruch nehmen und deine Freiheit, die du uns schenkst durch deinen Namen, dass wir ausgehen dürfen aus Babylon und auch anderen helfen, in diese Freiheit zu kommen. So wollen wir dich loben und preisen und dir danken für diese Botschaft. Im Namen Jesu. Amen.